zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Klassenkampf. Unser heutiges Thema ist Multiclassing.
Genau, Multiclassing kommt ursprünglich aus Dungeons & Dragons, dem größten und bekanntesten Rollenspiel. Da hat jeder Charakter eine feste Charakterklasse, die seine mechanischen Möglichkeiten, aber oft auch die Persönlichkeit mitbestimmt. Das ist sowas wie der Zauberer, der Paladin, der Krieger. Halt sowas in die Richtung, eben ein fester Pfad, den man folgt, ein Archetyp, den man erfüllen kann. Und Multiclassing ist halt die Kombination von mehreren dieser Charakterklassen. Das heißt, man kann halt einen Zauberer sein, der ein bisschen Waldläufer ist und sich in der Natur damit irgendwie auskennt oder seinem Familiar neue coole Kräfte beibringt. Zum Beispiel. Oder man ist eben ein Krieger mit einem ganz bisschen Schurke drin und kann dann doch mit dem großen Zweihänder von hinten zustechen.
Ich dachte, ich wollte sagen lügen, aber... Meucheln mit dem Zweihänder.
Ja, Baxter von The Ballista. Meine Beispiele sind kampfbezogen, weil D&D ist ein sehr kampfbezogenes System. Also die Regeln greifen halt meistens im Kampf, weswegen Multiclassing halt auch eher in dem Bereich der Optionen drin ist. Und ja, in der Regel funktioniert es mechanisch so, dass man, wenn man Stufen aufsteigt, D&D ist auch ein stufenbasierendes System, man sich entscheiden kann, steige ich eine Stufe weiter auf in meiner ursprünglichen Klasse, in der ich jetzt schon bin, oder nehme ich eine Stufe dazu, wo ich jetzt zum Beispiel mit meinem Baden noch eine Stufe Kleriker nehme, um besser heilen zu können. Und dann kriege ich halt ein paar Kräfte von einer anderen Klasse, aber ich habe dann halt praktisch meine Levels aufgeteilt. Also je nach D&D-Version hat es natürlich Auswirkungen. Aber in der Regel bedeutet das, dass man an der Spitze nicht dahin kommt, wo man hingekommen wäre, wenn man eingleisig gefahren wäre.
In D&D bringt es Nachteile mit sich. Man ist dann ein bisschen breiter aufgestellt, aber dafür wird man einfach nicht so gut wie andere.
Man hat mehr Optionen dafür. Manche Kombinationen funktionieren halt auch nur, wenn man so ein Multiclassing-Ding macht. Aber warum reden wir darüber? Abgesehen davon, dass Charakterklassen und die Kombination davon natürlich eine interessante Rollenspieldesign-Nische sind, die man besprechen kann, was wir im Laufe der Sendung auch tun werden, greifen wir das Ganze auch auf und stellen es weiter auf im Sinne von, man kann mehrere Identitäten gleichzeitig sein.
Ja, und an dieser Stelle eine kleine Inhaltswarnung. Wir reden über Queerfeindlichkeit, um uns darüber aufzuregen, aber es wird zum Ende der Sendung auf jeden Fall noch Thema werden.
Genau, wir erwähnen es. Und ja, queere Identitäten spielen auf jeden Fall eine Rolle, weil da ist man halt auch nicht immer nur eine Sache und gleichzeitig und vollumfänglich, sondern mehrere Sachen. Und im BDSM ist man auch nicht immer nur exakt eine Sache und erfüllt die zu 100%.
Wir finden, das Rollenspiel ist da ein schönes Medium, um zu zeigen, wie man das verstehen kann.
Genau. Als erstes würde ich halt anfangen mit dem, ja, wie teilt sich es bei D&D auf? Man nimmt halt einzelne Stufen und splasht sich sozusagen andere Klassen in seinen Hauptpfad mit rein und kriegt dadurch neue Optionen. Ich stelle mir meine Queer-Identität eher so vor, als einen Kippschalter mit drei Funktionen.
Klack, klack, klack.
Ja, genau. Es gibt straight und es gibt gay und in der Mitte ist bi. Und das ist exakt 50-50. Und zwischen diesen drei Optionen geht der Schalter hin und her. So funktioniert queere Sexualität halt nicht. So funktioniert, wie wir spätestens seit der Kinsey-Skala wissen, halt auch Bisexualität nicht.
Ja, und die Kinsey-Skala ist nicht aus Zufall entstanden, sondern weil sich Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man es darstellen, dass es kein Kippschalter ist.
Ja, und es ist halt auch schon älter als D&D, aber... ja. Ähnlich halt mit, auch mit Switchen. Und ähnlich, Spoiler, auch durchaus mit Geschlecht. Es gibt mehr als nur Pole und dazwischen die exakte Mitte 50-50.
Aber gehen wir weiter in unserer Vergleich.
Unser Podcast. Wir sind auch multiclassed.
Bisschen.
Ja, wir haben mindestens drei Klassen haben wir aufgenommen.
Ich, Ich würde sagen, 4 mindestens. Ja, ja, mehrere.
Diverse. Genau. Ja, wir bedienen, wie ihr, wenn ihr bis hierhin gehört habt, oder wenn das ja eure erste Folge ist, gerade merkt, ja, wir haben mehrere Themenfelder, die wir immer wieder besprechen.
Und nicht unbedingt abwechselnd. Manchmal mischt sich das auch einfach.
Genau. Es beeinflusst sich alles gegenseitig und es gibt dem Ganzen auch eine neue Perspektive. Genauso wie es halt bei D&D natürlich nicht, ist es oft nicht nur was Mechanisches, sondern es sagt auch was darüber aus, wie der gesamte Charakter funktioniert. Wenn dein Waldläufer jetzt ein Kleriker wird, dann heißt das ja wahrscheinlich, dass er eine Religion gefunden hat und dass das irgendwas bedeutet für ihn und da diese neuen Kräfte halt auch irgendwo herkommen und ihn auch als Figur verändern, weil im Rollenspiel sind wir halt nicht nur Mechaniken, genau wie Menschen halt eben auch nicht nur eine Sexualität sind. Du schon, was willst du gerade sagen?
Nee, ich finde die, ich finde es immer sehr gruselig, wenn Leute davon ausgehen, dass, also das Verständnis eines Menschen auf ihre Sexualität beschränken zu können.
Ja.
Aber ja, es geht darum, dass man im Rollenspiel gesehen mehr als eine Rolle in der Rollenspielgruppe erfüllen kann.
Genau, da würde ich zwischen mechanischen und narrativen Rollen trennen.
Also genau, mechanische Rolle ist, was kann dein Charakter tun? Man braucht einen Krieger für Kampf, man braucht einen Zauberer für Zauberei, man braucht einen Kleriker für...
Heilen in der Regel bei D&D.
Ja, und das sind die mechanischen Rollen. Also der eine ist zum Schaden ausfallen, der nächste ist zum Zaubern, der nächste ist zum Heilen.
Genau, kennt man ja auch aus dem Computerspielbereich mit Damage-Dealer und Healer und Tank.
Ja. Genau.
Zauber sind in der Regel dann auf die Control als Vierer-Ding. Bei D&D 4 wurde es auch explizit so benannt, also welche mechanische Rolle eine Klasse hat.
Ja, narrativ, also erzählerisch, ist es natürlich nochmal eine andere Rolle. Zumindest, wenn man in irgendeiner Weise erzählerisch spielt und nicht einfach nur Kämpfe auswürfelt.
Genau, wenn das Klischee aufbricht. Und da muss halt nicht immer der Paladin der Anführer sein, der Streiter für das Gute mit strahlender Rüstung so ist. Das kann auch eine sehr zurückhaltende Person sein, der es einfach peinlich ist, in der Öffentlichkeit zu reden. Und die das dann halt lieber dem Waldläufer überlässt, der nach Jahren der Wildnis plötzlich froh ist, mal unter Menschen zu kommen und zu sprechen. Und es kann halt auch eben der Paladin mit seiner Ehrlichkeit und seiner Naivität, wie er halt alles herangeht, der kann halt eben auch der Comic Relief der Gruppe sein. Also er muss nicht der stoische Held sein, sondern kann eben auch der sein, der die Situation auflockert, indem er halt irgendwas herzergreifend Naives sagt, was irgendwie für ihn wie eine Lösung wirkt.
Ja, wenn man jetzt Multiclassing anlegt, dann vermischen sich sowohl die mechanischen Rollen als auch die narrativen Rollen. Man kann einfach mehrere Rollen einnehmen gleichzeitig und schaltet dadurch sowohl Skills frei, mechanisch, aber auch neue Erzählstrukturen, die ohne das nicht möglich gewesen wären. Also wenn man jetzt der Krieger nur der Krieger ist, hat er weniger Dimensionen, als wenn er auch ein bisschen heilen kann, vielleicht weil er ja eigentlich gar nicht um den töten möchte, aber es ist nur seine Profession. Und dann heilt er lieber Leute als Ausgleich für seine Seele.
Multiclassing kann es auch schon mal etwas im narrativen Sinne sein, indem man eben diese klassischen Persönlichkeiten, die den Klassen bei D&D zugeschrieben werden, auch ein bisschen durchbricht.
Ja.
Nicht immer der verkopfte Magier, nicht immer der flirtative Barde und so weiter und so weiter.
Ach, die Barden sind flirtativ. Aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über D&D reden, sondern auch über andere Rollenspiele.
Ja.
Also D&D ist jetzt sehr auf Klassen aufgebaut, wo die eigentlich benannt sind und mechanische Rollen haben.
Es gibt zwei Säulen, auf den Charakter aufgebaut ist. Das ist sein Volk und seine Klasse.
Ja. Und in anderen Rollenspielen ist das oft sehr anders, wo dann eben die Klassen auch gar nicht so eingegrenzt sind.
Genau, es gibt auf jeden Fall Beispiele davon. Also aus dem großen Mainstream würde ich jetzt das Schwarze Auge und Shadowrun nennen. Da gibt es keine festen Charakterklassen, aber es gibt sowohl durch den Lore der Welt, weil das sind beide Systeme, die halt fest mit einer Hintergrundwelt verknüpft sind, gibt es Klassen, die einfach innerhalb der Spielwelt existieren. Bei das Schwarze Auge sind das halt sowas wie Akademiekrieger, also Krieger, die eine Ausbildung erhalten und denen dann halt verbrieft wird, dass sie mit dem Schwert umgehen können, praktisch. Und die existieren halt in der Welt. Und wenn du einen Charakter baust, der kämpfen kann und sagst, der ist ein Akademiekrieger, dann ist das halt eine Klasse. Aber mechanisch, ein Charakter, der mechanisch dasselbe könnte, müsste nicht automatisch in dieser Klassen der Welt sein, da gibt es aber halt auch einige Fähigkeiten, die an Hintergrundsachen geknüpft sind und es gibt Subsysteme, wie halt bei DSA bestimmte Zaubererschulen, die halt alle eine gemeinsame mechanische Basis haben, aber durch das Punktkaufsystem kann man das viel weiter individualisieren, aber man hat trotzdem irgendwie eine Klasse, die man erfüllt. Und man hat auch oft eine mechanische Rolle, die man erfüllt damit.
Ja, wobei durch dieses Punktkaufsystem und wie DSA aufgebaut ist, man auch, wenn man sich gut auskennt, komplett eigene Charaktere basteln kann, die mit diesen Klassen nicht unbedingt was zu tun haben, dann kann man sich immer noch aussuchen, dieser Charakter soll zu einer Klasse in Time, also narrativ, gehören. Aber das muss die Mechanik gar nicht unbedingt widerspiegeln. Und man kann aber auch sagen, es soll zu keiner dieser Klassen gehören. Dann muss man natürlich narrativ erstmal erklären, was dieser Charakter eigentlich, was diesen Charakter ausmacht und wie die Leute in der Welt ihn sehen.
Genau, und manchmal muss man sich auch überlegen, was, wo er mechanisch reingreift, also in diesem Bereich von Kämpfen halt, in die vorher aufgezählten Rollen, ob es eher jemand ist, der Schaden macht, ob es eher jemand ist, die den ganzen Bereich irgendwie kontrolliert und so weiter. DSA ist da halt weniger auf Kämpfe fokussiert, aber es gibt halt doch irgendwie oft Rollen, die erfüllt werden müssen, genau wie manchmal, wir brauchen noch einen Sozialcharakter drin, halt sowas, dass sowas gesagt wird, wir brauchen eigentlich noch einen Magier in der Gruppe. Und dann gibt es da sehr viele Varianten, die man wählen kann und sehr viele offenere Möglichkeiten, es auszulegen und eine Möglichkeit, es eventuell noch in Konzepte reinzubringen. Also Multiclassing ist bei DSA kein stehender Begriff und würde halt eher zutreffen, wenn man sozusagen zwei Subsysteme vereint. Sozusagen jemand, der einen Kriegerkampfstil hat und einen Magier-Zauberstil zum Beispiel.
Und das ist eher selten, weil es unter anderem sehr teuer ist.
Genau, im Punktkampfsystem ist es halt nicht so, ich gebe ein Level auf und kriege dafür, sondern ich muss alles mit den Aufbaupunkten kaufen.
Wird selten gemacht, weil auch da hat man das Problem, je mehr ich die Punkte auf verschiedene Fähigkeiten aufteile, desto schlechter bin ich in der einzelnen Fähigkeit.
Genau.
Aber gleichzeitig ist es hier so, man nimmt immer verschiedene Fähigkeiten. Gut, manche tun das nicht, die bauen dann wirklich nur eine Fähigkeit so weit aus, wie sie können. Aber meistens baut man sich so eher ein rundes Gesamtbild, wo die Personen verschiedene Fähigkeiten haben, sodass man immer Fähigkeiten aus verschiedenen Bereichen hat.
Ja, und dadurch, wie barbiespielig, also wie sehr DSA halt darauf auslegt, auch die narrative Rolle des Charakters durch Werte wiederzuspiegeln und wie sehr Lügen bei DSA zum Beispiel tatsächlich ein relevanter Anwendungsbereich ist, den man dazu kauft. Dadurch ist eben die narrative Rolle halt auch mehr in die Mechanik eingebaut.
Ja, und gleichzeitig ist es eben, dass man quasi immer Multiclassing macht, weil man verschiedene Skillsets miteinander verbindet, genau. Sodass man das Gefühl hat, dass der Charakter rund ist und gut zusammen, ein Ganzes ergibt.
Es gibt auch halt einfach mehr Säulen, auf denen DSA-Charakter aufbaut, nämlich Volk, Profession, was im Grunde dasselbe wie eine Klasse ist, nur weicher, und Kultur, was nochmal ein weiterer Bereich ist, der reingreift. Und ja, bei Shadowrun gibt es halt sowas wie den Rigger, der mit Fahrzeugen umgehen muss, der Fluchtwagenfahrer, weil Shadowrun ist halt mehr oder weniger ein Heist-System, wo man irgendwelche coolen Einbrüche durchzieht. Und dann gibt es halt den Decker, das ist der, mit dem Computer umgehen kann. Das sind halt so Rollen, die erfüllt werden müssen, aber auch da kannst du dann halt sehr individualisieren. Genau, ja, das sind halt so Punktkaufsysteme, die versteckte oder narrative Klassen haben. Also man spricht halt oft im Begriff von Klassen über Charakter, aber sie sind in der Regel mehr und es sagt nie alles über sie aus.
Ja, es wird sogar, wenn jemand einen Charakter so baut, wie er vom, sagen wir, vom Grundregelwerk vorgestellt wird, dass man sowas sagt wie, ich habe einen typischen Magier aus Andergast gebaut, um auszusagen, dass man dem sehr nahe kommt.
Ja.
Und wenn jemand einfach nur sagt, ich habe einen Andergaster Magier, das kann sehr vieles heißen. Es gibt ein paar Sachen, die man da direkt rein verstehen kann.
Genau, die Kultur Andergast, patriarchalisch, bisschen weltabgewandt.
Das muss nur heißen, dieser Charakter ist dort an dieser Akademie gewesen und hat in seiner Jugend das erlebt. Das heißt noch lange nicht, dass man weiß, welche Ansichten dieser Charakter hat. Denn das kann er gut oder schlecht gefunden haben. Er kann dagegen aufbegehrt haben und...
Vielleicht ist er ein Transmann, der das Patriarchat auch von der schlechtesten Seite kennt und deswegen irgendwie aus seinem Hinterwäldlerland weggegangen ist und coole Dinge zu machen.
Genau, und vielleicht traumatisiert ist davon und dagegen noch ankämpft. Das sind alles Dinge, die sind nicht inbegriffen. Die können da absolut reinfallen, ohne dass es irgendwie nicht passen würde oder ungewöhnlich wäre. Aber die damit in keinem Widerspruch stehen, die aber auch nicht drinstehen.
Ja.
Die halt den Charakter ausmachen, aber die über die Charakterklasse hinausgehen. Und weswegen gesagt wird, wenn jemand tatsächlich diese patriarchalische Meinung hat, dass es ein typischer andergastischer Magier ist.
Oder ich habe mir den Nachteil Vorurteile gekauft, um zu zeigen, dass ich ein Arschloch bin.
Ja, aber Komfort.
Weit eingeschränkter in der Fülle der Möglichkeiten, dafür auch Regel- und Bedieneinfacher sind Spiele mit Playbooks. Die haben sich hauptsächlich über Powerplay Apocalypse etabliert und da ist man in der Regel wenn man jetzt Monster Hearts spricht, der Vampir, der Werwolf, die Queen. Und man ist halt das eine Exemplar, in der Regel auch die einzige Person in der Runde, die diese Rolle erfüllt. Und man hat da eine ziemlich feste Charakterklasse, wo man sich nur aus einer kleinen Anzahl von Optionen was rauswählt.
Es ist halt mechanisch sehr, sehr schlicht gehalten, sehr einfach gehalten. Dadurch sagen die Sachen, die man auswählt, aber auch eigentlich weniger aus, würde ich sagen.
Sie sagen, doch, sie... Also
ich finde, gleichzeitig mehr und weniger.
Die Varianz von Mechaniken ist halt nicht so hoch, es gibt nicht so viele Subsysteme in der Regel. Aber dass die Sachen, die du auswählst, sind halt nicht nur Mechaniken, sondern...
Es sind auch Persönlichkeitszüge.
Genau, und ein Move bei Power of the Apocalypse funktioniert halt, um es zu tun, tu es. Du beschreibst im Spiel, was du halt gerade machst. Und wenn das beim Vampir ist, jemandem tief in die Augen zu sehen und ihm mit klarer Stimme zu befehlen, was er tun soll, dann könnte die Spielleitung fragen, hypnotisierst du den gerade? Und die Spielerin den Move Hypnose gekauft hat, dann steht auf dem Charakterbogen, was passiert, wenn man als Vampir Leute hypnotisiert. Und sozusagen, es gibt eine narrative Möglichkeit in der Beschreibung. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre halt vielleicht kein Move getriggert und man hätte einfach nur was gesagt. Und diese Moves bringen einen natürlich dazu, den Charakter in eine bestimmte Richtung zu spielen, aber sie sind halt auch immer direkt ein nächster Story-Schritt, der weitere Entscheidungen von einem verlangt und nicht nur ein cooler neuer Angriff oder die Möglichkeit, Computer zu bedienen.
Ja, also genau, die Sachen sind eigentlich fast gute Mischungen aus Narrativ und mechanisch.
Ja, man spricht ja auch so von Erzählspielen und Story-Games in dem Bereich und genau. Daran liegt es, dass sie narrative Aspekte in Mechaniken gießen und weniger halt gamistische Sachen im Sinne von, wir haben Regeln für wie wir Kämpfe simulieren, um dann Herausforderungen zu gestalten.
Genau, aber dadurch, dass es eben so wenige und Kernmechaniken sind, kann man den Charakter darum relativ frei gestalten.
Ja, aber man will halt immer einen bestimmten Typ spielen, man spielt schon eine Charakterklasse,
ja.
Aber dadurch hat man eben auch eine leichtere Auswahl und es gibt halt Möglichkeiten, den Charakter zu verändern und zu flavern, indem man... Also bei vielen Spielen gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Moves aus anderen Playbooks zu nehmen. Es ist halt wie bei D&D, wenn man ein Level in was anderem nimmt. Man verwendet einen seiner Aufstiege, die halt immer nach einer bestimmten Anzahl von Triggern kommen, darauf was zu lernen, was nicht zum Kern des eigenen Playbooks gehört, aber einem dazu sozusagen einen neuen Anreiz zum Spiel gibt, weil es eben ein neuer Move ist, der einen zu was... in eine neue Richtung zieht. Ja. Und mit vielen Spielen kann man auch gegen Ende oder nachdem man eine Weile gespielt hat, das Playbook wechseln und komplett mit in ein neues rüber switchen.
Ich hab's jetzt im Kopf, dass ich glaube, bei vielen, die wir gespielt haben, es tatsächlich nicht nur zu den Aufstiegsmöglichkeiten gehörte, sondern ab einem bestimmten Punkt zum Aufstieg dazugehörte, dass man sich Moves aus anderen Playbooks genommen hat. Ich glaube, es war gar nicht mal nicht mal bei jedem optional.
Genau, dass man irgendwann keine anderen Möglichkeiten mehr hat, wenn man aufsteigt, als ein Playbook, als einen Move zu nehmen oder darauf zu verzichten.
Genau.
Das kann sein, ja. Wenn man lange spielt.
Und bereichert ja einen Charakter auch noch. Sich zu überlegen, ich habe jetzt die Möglichkeit, aus all diesen Playbooks einen Move zu nehmen. Man fragt sich ja dann doch, was bereichert meinen Charakter? Was ist spannender für das Spiel? Was ist spannend für meinen Charakter? Und da geht es in erster Linie dann um narrativ und weniger um mechanisch, glaube ich.
Ja, wobei, wenn ich ehrlich bin, ist das eine meiner... ungeliebtesten Optionen zum Aufstieg bei Power by the Apocalypse.
Ja, wenn man zu viel Auswahl hat.
Ja, genau. Man kriegt Analysis Paralysis, also das Konzept, wenn man zu viel Auswahl hat, kann man sich nicht mehr entscheiden. Und normalerweise hast du halt sehr schnell einen Aufstieg. Du musst dich pausieren und...
Oh cool, ich kann einen Punkt mehr nehmen. Zack, fertig.
Genau.
Ich hab 6 Moves zur Auswahl für meinen Charakter. Ich habe 3, habe ich schon. Welche von anderen 3 nehme ich?
Genau, die anderen, ich habe die alle schon gelesen. Ich weiß, ich habe die immer vor mir. Ich muss nur ein Kreuz machen und weiß schon, was gerade passiert. Und bei dem nimm Move aus einem anderen Playbook blätterst du halt rum. Und dann kommen wir auch in den Bereich des Nischenschutzes, den ich kurz ansprechen wollen würde. Weil so eine Klasse sagt halt auch oft aus, das ist meins.
Das ist mein Bereich, in dem ich spiele, genau. In dem mein Charakter gut ist und ja.
Genau, ich habe den Kleriker genommen, weil ich der Heiler sein möchte. Ich bin der Mom Friend, ich versorge euch, ich sorge dafür, dass es euch gut geht und gebe euch guten Rat und schicke euch ins Bett, wenn ihr zu lange Party macht. Und wenn jemand anderes dann auch einen Mom Friend Move nimmt, eventuell aus demselben Playbook, also, dann muss man sich erstmal absprechen, was man haben will. Wenn jemand anders auf einem anderen Weg dahin kommt, mechanisch dasselbe kann, aber von der Persönlichkeit was anderes ist.
Dass man ja dann aufpassen muss, dass man sich nichts gegenseitig wegnimmt.
Genau, ich bin der Warlord und ich schreie euch gesund. Ihr habt so viel Angst vor mir, um verletzt zu sein.
Reiß dich mal zusammen.
Ja. Also wenn man Multiclassing spielt, muss man sich halt überlegen, welche Nischen man schützt. Also was man doppelt besetzen will, wo man sich zu viel wegnimmt und so. Also das ist halt auch eine Konsensgeschichte in der Gruppe. Mhm. Bei Party of the Apocalypse würde ich halt immer sagen, wer als erstes das Playbook genommen hat, würde sagen, wer die Grundvoraussetzung hat, der hat auch Dips auf der. Also der.
Ja, also wenn man dann eben übergeht zu, ich suche jetzt einen Move aus anderen Playbooks, ich glaube, ich würde auch zuerst bei den Playbooks gucken, die noch niemand am Tisch genommen hat.
Das ist auch immer meine Methode.
Dass man einfach guckt, es gibt hier noch andere Nischen, die noch nicht abgedeckt sind. Ich würde gar nicht gucken, kommen wir davon was gebrochen, aber das sind die, die als erstes interessant sind, weil die anderen sind ja schon abgedeckt.
Genau, man kann natürlich auch eine coole Szene daraus machen wie, ey, ich bring dir jetzt was bei, so. Hier, trink einen Schluck meines Vampirblutes, das kannst auch so Hypnose. Oder ich zeig dir, was du machen musst, um durch eine Wand zu gehen. Das ist geil. Also man kann auch eine coole Szene daraus machen, denselben Move, dass die beide den haben.
Ja.
Auslösen können, aber es ist halt ein...
Das muss abgesprochen sein.
Genau, ist halt auch wieder eine Entscheidung, ein Story-Moment. Und manchmal muss man auch multiklassen, um spielen zu können, weil man in einer kleinen Spielrunde unterwegs ist und
trotzdem alles abgedeckt sein muss.
Genau, was man spielen will, verlangt halt eine Menge an mechanischen Nischen. Man ist mit drei Leuten dabei und braucht halt bei Shadowrun halt ein volles Heist-Team. Da muss halt irgendwer schießen und fahren können. Oder Hexen und zaubern. Ja. Es kann halt sein, dass man einfach sozusagen, dass das Multiklassing notwendig ist. Und da sollte man in der Gruppe vielleicht auch überlegen, wie verteilen wir das, so dass alle Spaß haben. Dass nicht eine Person halt super mittelmäßig in der Rest ist. Also ich spiele den Rest, ich spiele den Kämpfer, ich spiele den Zauberer, ja, okay, dann bin ich der Rest. Also man muss bewusst der Rest sein wollen. Sonst ist es vielleicht cooler, eine NSC mitlaufen zu lassen oder eben aufzuteilen, wer welchen Bereich hat, damit Spotlight gleich verteilt ist und damit auch niemand so das Gefühl hat, ach, mein Charakter ist viel schwächer als die anderen, weil er hier so viel den Scheiß
so, trägt. So viel so ein bisschen kann.
Ja.
Und die anderen haben sich spezialisiert und sind in ihren Bereichen viel, viel besser und ich krieg nicht auf die Reihe. So. Das wäre natürlich super frustrierend und deswegen, ja, da muss man Absprachen oder gucken, was man möchte. Aber zu Nischenschutz fällt mir immer die dünne graue Linie ein, wo wir mit Absicht alle ein Abenteuer gemacht haben, das Jasmin für uns geleitet hat, wo alle ausschließlich magische Charaktere gespielt haben, die zur selben Organisation gehörten.
Es waren vier Charakter, drei davon waren Gildenmagier. Und das, da kommt dann wieder das schwarze Auge. Gut, bei Dungeons & Dragons wären Zauberer auch eine der Klassen, die halt immer die so viele Möglichkeiten haben, die du so ausgestalten kannst, dass alle unterschiedlich sind. Bei Dungeon World, einer Powered by the Apocalypse-Version von D&D für Fantasy, da wärst du überfordert mit wir haben dreimal das Playbook Zauberer.
Ja.
Und ein Druiden.
Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so cool. Bei DSA war das gar kein Problem. Die Charaktere waren alle sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Herkunftsgegenden, unterschiedliche Ausbildungen. Sie hatten sehr unterschiedliche Skillsets auch.
Genau, sehr unterschiedliche magische Kräfte.
Wobei, ich glaube, alle irgendwas Kampfmagie beherrschten.
Ja, alle hatten so den offensiven, ich schmeiß ein Element auf Leute. Ob das jetzt pure Geisteskraft oder ein magisch verzauberter Speer oder Feuerball war. Ein Angriffsding hatten alle.
Genau, und nichtsdestotrotz haben wir uns einander nichts weggenommen, würde ich behaupten, als die Person, die sofort die Anführerrolle an sich gerissen hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr schön, einfach auch mal, weil es sehr oft ist, dass viele magische Charaktere angeboten werden und wir gesagt haben, okay, wir machen alle nur Magier, alle in derselben Organisation.
Was hältst du von Anführer, also wenn wir aktive Rollen sprechen? Was hältst du von so dedizierten Anführercharakteren?
Also ich finde es besser, wenn es sich das im Spiel ergibt, als wenn es einfach nur auf dem Charakterbogen steht. Ist natürlich für manche Personen schwieriger, sowas zu spielen, als für andere. Ich bin jetzt halt sowieso eine eher offene, laute Person. Da ist es für mich auch nicht schwer, jemanden zu spielen, der das Anführertum an sich reißt. Ist natürlich für Leute, die da nicht so sind und die aber auch gerne mal den Anführer spielen möchten, dann auch cool, wenn sie Fähigkeiten dazu haben, dass sie einfach mechanisch sagen können, mein Charakter kann das.
Gut, bei das Schwarze Auge 5 gibt es auch Anführer einfach selbst. Ich würfel Anführer und deswegen kämpft ihr jetzt alle besser.
Ich sage euch, was wir tun müssen und deswegen seid ihr besser. Oder auch einfach sagen, ja, mein Charakter führt das alles an, aber jetzt lasst mal in der Gruppe reden, was wir eigentlich genau tun wollen, aber mein Charakter ist dann vorgeschlagen.
Also, wenn das so ist, also halt, dass man das auf eine Metaebene sieht, funktioniert das, glaube ich, auch cool. Ansonsten ist es halt eben halt eine Nische, die man Also wenn ein Anführer halt mechanisch in Regeln fassbar ist, eine Nische, die man jemandem wegnehmen kann, indem man gut redet.
Mhm.
Einfach durch persönliche Überzeugungskraft und so.
Ja, ich tendiere da auch zu. Ich muss da bei mir ein bisschen aufpassen. Ich spiele aber auch sehr gerne Charaktere, die das überhaupt nicht können. Oder die einfach die sozial überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, irgendwem anders was zu sagen. Und ich versuche es dann immer, mich entsprechend zurückzuhalten. Oder es eben als Vorschlag zu bringen. Am besten so als Vorschlag zu bringen, dass andere Leute das Gefühl haben könnten, zumindest in Charakter, dass es ihre Idee war.
Ja.
Das funktioniert auch ganz gut, aber da ist teilweise wirklich auch aktive Zurückhaltung gefordert. Denn wenn man gut reden kann, aber eigentlich einen Charakter spielt, der das nicht können sollte oder zumindest nicht überzeugend als Anführer auftreten können sollte, muss man sich manchmal auch einfach ein bisschen zurückhalten, um nicht anderen diese Rolle wegzunehmen.
Ja. Braucht man Top-Energie, um Anführer zu spielen?
Ich würde behaupten, nicht zwingend, aber vielleicht hilft es, wenn man das von anderen Leuten wegnehmen möchte.
Ja, cool. Es gibt natürlich auch Systeme, wo Klassen überhaupt keine Rolle spielen. Also wo nur solche Narrativen und Nischen-Dinge zu bedenken sind. Fate wird mir da einfallen. Da ist ein Charakter halt über Aspekte und Fähigkeiten definiert und haben nichts im Sinne von Charakterklassen. Ausnahmen und Hacks gibt es sicherlich, aber jetzt im Kernbereich von Fate. Ist das ein klassenloses System?
Ja, man beschreibt halt seinen Charakter über ein paar coole Sprüche im Zweifel,
genau,
ein paar coole Aspekte. Und man kann eben noch eine Klasse dran schreiben, wenn man bei den Leuten direkt ein Bild im Kopf erzeugen möchte, aber man kann auch einfach diese Aspekte vorlesen und gucken, was da rauskommt.
Ja, da ist Nischenschutz natürlich halt wieder ein echtes Thema der Absprache.
Mhm. Ja, das hatten wir auch schon beim Spielen bei Thema Superhelden, wo wir wirklich intensiv drüber reden mussten, wer jetzt was genau können möchte, weil zwei Charaktere fast in eine ähnliche Nische gegangen wären. Aus ja. Versehen. Also die Aspekte hatten nichts mehr damit zu tun. Aber von der Beschreibung am Anfang hatte man so ein bisschen das Gefühl, die gehen gerade in die gleiche Richtung. Und dann haben wir uns behalten müssen, wo es gerade hinführen soll.
Ja, genau. Genau. Es gibt auch Systeme, wo Multiclassing überhaupt keine Option ist, sondern einfach Kern des Systems. Wo man immer eine Kombination aus mehreren Dingen ist. Das fängt natürlich halt in einem kleineren Bereich mit dieses wie, ich habe ein Volk und ich habe eine Klasse an. Aber bei Hexen 1733, da hat jeder Charakter mehrere Klassen. Also man besteht praktisch aus der Kombination von Dingen. Und das ergibt halt oft eine coole Kombination auch von Fähigkeiten und Möglichkeiten, die man hat.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel einen Nunslinger gebaut.
Mhm.
Also eine Nonne mit einer Knarre. Und das wären halt Schütze und Eiferer.
Könnte durch Beten Schaden erwirken?
Auch.
Cool.
Durch Beten und durch...
Und durch Schießen.
Und durch viel Schießen, ja. Das war, also mechanisch am Ende war das ein Area-Control-Charakter, der halt, also ich konnte halt Mobs mit viel Schaden rausziehen und ich konnte halt Ressourcen praktisch aus nichts generieren. Bei Hexen gibt es halt viele so kleine Ressourcensachen und ich konnte halt zu Mirkos Erstaunen, als wir das mal gespielt haben, habe ich da halt einfach Chips für die einzelnen Ressourcen in einem Zug hin und her gelegt und aufgestapelt und stand am Ende besser da als am Anfang. Und einfach durch eine Kombination von richtige Kleidung, weil der Hexe ist halt so ein Barockspiel und so eine Kleidung macht was aus. Also ich hatte halt einen Nonnenhabit und hatte halt eine Motivation, wo ich Stimmen höre und das hat mir halt beides ermöglicht, sozusagen mit Segen, der Glaubensressource, Dinge zu machen, wie besser schießen zu können. Das mit der Ideenressource kommt, die ich aus Glauben regenerieren konnte. Und wenn ich übernatürliche Gegner getötet habe, habe ich Segnungen zurückgekriegt, die ich wieder in...
Ja, es war eine Maschine. Ich erschieße 10 Gegner und stehe immer noch besser da als vorher.
Ja, genau.
Ungefähr so.
Ja, ich erschieße 10 Gegner in einem Angriff, weil ich habe den praktischen Schrotflinten-Skill oder den mehrere Kleinschusspistolen aus dem Gürtel durchrotieren-Skill, wo ich halt direkt in einem Zug ganze Mobs abräume. Wenn die übernatürlich sind, kriege ich natürlich Segnungen zurück und die kann ich wieder für den nächsten Schuss...
Ja. Du warst eine Lawine.
Ja, man findet halt solche coolen mechanischen Verbindungen, weil ich gesehen habe, dass halt Schütze und Eifer eine coole Synergie sind. Und dann musste ich halt überlegen, was mache ich halt da draus für einen Charakter? Ist das jetzt hier der Flintenrabbi? Wird das der Nunslinger?
Der Flintenrabbi. Alle Begriffe gut.
Aber ja, das ist halt auch eine Art, ein System zu designen, dass man immer zwei Sachen kombiniert.
Oder mehr.
Oder mehr, genau. Man kann, wenn man bei Hexen höher aufsteigt, kann man auch eine dritte Klasse dazu nehmen.
Ja.
Mehr. Ja, es gibt auch vorgegebene Sachen, die sozusagen durch Kombination von zwei Klassen freigeschaltet werden, sozusagen so eine Metaklasse.
Mhm.
Etwa der Henker, den ich ein bisschen dran beteiligt war. Habe ich am Ende doch nicht geschrieben, weil die Zeit. Auf jeden Fall, das ist halt ein Nahkämpfer des Hexenmystiker.
Mhm.
Der hat halt eben so ein bisschen so magische Kräfte und so. Und wenn man eben diese Kombination nimmt und sich dafür entscheidet, Henker zu werden, Dann kann man, dann schaltet man praktisch einen neuen Baum an Fähigkeiten frei, die nur in der Kombination von diesen beiden Skills auch überhaupt Sinn machen. Ja. Halt wie Trophäen von Gehängten nehmen und die später einsetzen für creepy Dinge.
Klingt romantisch.
Heinrich Heine würde sagen, ja. Gibt ja also das Bericht von dem roten Evia, seiner Gothic-Freundin, für die er Hexerei gelernt hat. Und hier Henkersschwert geküsst und so. Heinrich Heine war sehr Goss damals, also für seine Freundin. Aber das andererseits ist das auch die Art von Commitment, die ich schätzen würde, wenn jemand für mich Hexerei lernt.
Aber es wäre nicht Hexerei, was du möchtest, dass jemand für dich lernt.
Nein, das
es wäre ein Rollenspiel.
Ich.
Für eine Beziehung?
Für eine Beziehung, ja. Ich sage nur, Hexerei wäre auch eine Art von Commitment. Und vielleicht auch einfach nützlich.
Wann wäre Hexerei nützlich? In deinem Leben?
Ich sehe deinen Punkt, ja.
Kann man jetzt nur nicht sehen, muss man dann sehen, ne?
Ja, das ergibt sich, ergibt sich im Kontext. Aber Podcast. Wir nehmen einen auf. Nein, wir haben, unser Podcast ist Multiclassing, haben wir gesagt.
In unserer ersten Folge schon solltet ihr mitbekommen haben, dass auch wir eher Multiclassing gebaut sind.
Wir sprechen halt über viele Themen hier. Und es gibt zumindest in einigen Teilen der Hörerschaft jedenfalls das Missverständnis, dass wir damit sagen, dass sie dasselbe wären. Das sind sie nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob es in unserer Hörerschaft in erster Linie ist oder bei Leuten, die sich entscheiden, unseren Podcast nicht zu hören. Aber sagt es ihnen allen, einen Vergleich zu machen ist keine Gleichsetzung. Das sollte man im Schulunterricht vielleicht schon gelernt haben, bestenfalls.
Ja, nee, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal klarstellen. Dass genau. Wenn wir halt über BDSM mit einem Rollenspielbezug reden, sagen wir nicht, dass es beides exakt dasselbe ist, sondern wir sehen, hey, aus unserer Perspektive, die wir durch unser Multiclassing, dass wir uns für BDSM und Rollenspiel interessieren, gewonnen haben, für die beiden Hobbys aufeinander, sehen wir hier dieses vergleichbare Muster und wollen euch das nahe bringen und vielleicht bereichert es euch auch irgendwie. Vielleicht könnt ihr dadurch was mitnehmen.
Ja, wenn Parallelen bestehen, heißt das eben nicht, dass da große Gleichsetzungen sind.
Oder dass es dieselbe Qualität hat immer.
Genau.
Also wenn wir sagen, das ist halt hier irgendwie Top-Verhalten, also ist das, dann sagen wir, das kommt uns ähnlich vor. Damit sagen wir nicht, eigentlich stehst du schon im Lederanzug im Keller.
Genau, nur weil Dynamiken Ähnlichkeiten haben, heißt es nicht, dass dann automatisch gut im anderen wäre, wo man in einem gut ist. Ja, genauso wenig, wie es heißt, dass man auch Interesse haben müsste.
Genau. Nein. Und ein Kontext existiert halt. Ja. Ja, diese Offensichtlichkeit, lass doch einfach mal so die Bereiche unserer großen Themenkomplexe durchgehen, wie die sich aufeinander beziehen. Sarina, es ist Rollenspiel BDSM.
Aus meiner reichhaltigen Erfahrungswelt kann ich sagen, nein, ist es nicht.
Nein, in der Tat nicht.
Nicht mal, wenn man es nur im sexuellen Kontext jetzt sehen würde. Auch dann wäre sexy Rollenspiel noch kein SM. Wenn wir über Pen and Paper Rollenspiel reden, erst recht nicht.
Ja, und im Folgenden, wenn ich Rollenspiel sage für diesen Bereich, ich meine Pen and Paper.
Ich behaupte mal, ich auch.
Gut.
Wir sind uns also einig. Andersrum ist BDSM Rollenspiel.
Für manche vielleicht, aber das ist auch noch sehr, sehr viel mehr, was da reinspielt. Es ist halt für viele eben auch einfach ihre Sexualität oder ihr Lebensstil, ihr Alltag, ihr Beziehungsmodell. Und das ist halt nicht gespielt. Für die allermeisten, die tun nicht nur so, sondern es ist halt einfach genuin etwas, was sie machen. Mhm. Was aus ihrer Persönlichkeit kommt, was aus ihrer Sexualität kommt.
Und gleichzeitig enthält nicht jedes BDSM automatisch Rollenspiel-Aspekte.
Nee.
Auch das muss nicht sein.
Dominanz muss nicht gespielt sein, Unterwerfung muss nicht gespielt sein, kann, muss aber halt eben nicht. Und ich persönlich erkläre mir halt viele BDSM-Dynamiken über Rollenspiele und Begrifflichkeiten, die ähnlich sind, weil ich Rollenspiele schon so viel länger mache und das für mich meine Methode ist, einen anderen Modus anzunehmen. Aber das heißt nicht, dass auch das für mich BDSM-Rollenspiel wäre oder dieselbe Qualität hat. Das heißt nur, dass ich Techniken verwende, die ich in einem gelernt habe, weil Multiclassing. Ich habe halt jetzt irgendwie schon 5 Level in Rollenspielerin angehäuft und nehme jetzt das erste in BDSM dazu.
Sadismus und Masochismus kann in Rollenspiel eingebunden sein, in sexy Rollenspiel eingebunden sein, aber muss auch überhaupt nichts damit zu tun haben. Denn also Schmerzen sind für gewöhnlich nicht gespielt.
Ja, die funktionieren auch dann halt teilweise auch einfach auf einer biologischen Ebene. Aber nächste Frage, ist Rollenspiel queer?
Nö. Ich glaube, es gibt genug Rollenspiele, die davon sehr fern sind. Es gibt zum Glück auch viele, die nah genug an queeren Aspekten sind, dass sie für queere Leute nutzbar sind.
ja, es ist halt ein ganzes Medium, eine ganze Erzählform und die kann, glaube ich, nicht inhärent queer sein.
Nein.
Wir können auch fragen, ist Musik queer? Ist sie auch nicht, aber es gibt queere Musik und es gibt auch queere Rollenspiele.
Aber man kann auch Rollenspiele, die nicht inhärent queer sind, natürlich als queere Person nutzen und damit queere Geschichten erzählen.
Ja, und die Schwelle, Geschichten zu erzählen, ist im Rollenspiel natürlich denkbar niedrig. Niedriger eventuell, als sie aufzuschreiben.
Zumindest niedriger, als zu veröffentlichen.
Genau.
Für ein Publikum.
Ja, und du kannst sie halt einfach mit der Welt teilen, du kannst zumindest mit deinen Freunden, und du kannst sie spielen und du kannst sie so gestalten und das sehen, was du halt in der Geschichte sehen willst und die Aspekte einbringen, die du einbringen willst. Und auch wenn die Mainstream-Medien halt noch Jahre davon entfernt sind, kannst du es im Rollenspiel schon umsetzen.
Und wie die Rückfrage, ist queeres Rollenspiel?
Nein.
Ich glaube, da haben wir auch einfach nur ein klares Nein.
Genau, es ist nicht gespielt.
Da ist für gewöhnlich nichts dran gespielt. Gar nichts. Das ist Sein und kein Spielen. Und um die nicht-rollenspielerischen Themen auch noch abzufragen, ist BDSM queer?
Ich würde niemandem, der sagt, ich bin queer, weil ich BDSM ausübe, das Label verweigern. Er stellt sich, oder sie, diese Person, stellt sich damit natürlich auch in den queeren Diskurs und sollte sich dem nicht verweigern. Also wer unhinterfragt seinen 1950er-Jahre-Haushalt leben möchte und ohne Metaebene, aber sagt, er ist queer, wird halt irgendwann auf Leute stoßen, wenn er sich tatsächlich in einer queeren Umgebung begibt, die das hinterfragen werden und muss mit diesen Fragen danach umgehen können, wenn er dieses Label für sich in Anspruch nimmt. Aber prinzipiell, dadurch, dass BDSM pathologisiert wurde als eine sexuelle Erfahrung und man das abbauen sollte, auch im Sinne von Diskriminierungsgründen und so etwas, würde ich BDSM im Queer-Bereich willkommen heißen. Sie müssen halt das Verständnis mitbringen und im Zweifel, wenn sie halt cis und hetero sind und BDSM der einzige queere Aspekt in ihrem Leben, dann ist es halt sozusagen an ihnen, ihre Privilegien zu nutzen und sich erstmal grundsätzlich weiterzubilden. Also die queere Szene wird sie unterstützen, aber sie müssen halt auch an den Punkt kommen, wo sie die Unterstützung annehmen können und wo sie der Szene halt keinen Schaden zufügen.
Ja. Ich meine, ich habe mehr als BDSM, um mich queer zu nennen, aber ich tue es ja auch mit Absicht. Also ich nehme das Label queer für mich in Lautstärke mit einer Absicht, unter anderem um mein Privileg, dass man es mir nicht ansieht und ich das komplett verbergen könnte, wenn ich das wollte. Ja, das zu nutzen, um als queer einzustehen und die Queer-Szene zu unterstützen.
Ist queer das kinky?
Nee. Also bestimmt gibt es an uns zu sehen queere Personen, die kinky sind, aber queer zu sein heißt erstmal überhaupt nicht, dass man auch kinky sein, in irgendeiner Weise sein müsste.
Ja, und Sex, bei dem kein Penis vorkommt zum Beispiel. Also wenn das kinky vorkommt, der muss halt einfach ein bisschen lernen, Queerness zu akzeptieren.
Ja, genau. Sex ist noch nicht kinky, nur weil nicht ausschließlich Penis mit Vagina benutzt wird.
Ja, genau.
Das ist noch kein Kink.
Im Grunde ist es damit gesagt. Nee, ist es nicht. Und es ist aber auch ein toxisches Vorurteil, dass sozusagen Queerness immer mit so einem Perversionsding gleichgesetzt wird. Das kann halt genauso wholesome sein wie als andere. Genau wie auch BDSM ziemlich wholesome sein kann, aber jetzt auch abgesehen von der Ebene, nicht bei aller Queerness geht es überhaupt in irgendeiner Form um Sexualität.
Ja, das ist ja... Ich meine, Gender hat ja nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun.
Nee, richtig. Und
auch in wen man sich verliebt, hat nichts unbedingt was mit Sexualität zu tun.
Wir sind nicht automatisch ein Fetisch, wenn man sich in uns verliebt. Wir sind halt einfach erstmal Leute.
Ja.
Ja, also ich würde einfach in Conclusio sagen, dass zu diesem Bereich, dass Podcasts und Rollenspielcharaktere jeweils mehrere Dinge sein können. Und das gilt erst recht für reale Menschen. Beispiel wir.
Ja. Ich meine, wir sind... ich bin schon mal Switch, damit multiklasse ich. Ich bin auch noch Bi, damit multiklasse
ich. Ja, ich bin halt Bi. Das ist Multiclassing. Und ich habe ein neues Playbook genommen, was mein Geschlecht angeht. Hatte deswegen auch schon mehr als eine Identität ausgefüllt in meiner Lebenszeit.
Also wir kombinieren Multiclassing in mehreren Ebenen.
Mehr über unsere Bi-Identität erfahrt ihr auf jeden Fall in der Coming-Out-Folge.
Und auch da haben wir nochmal den Hinweis, dass es eben nicht 50-50, wir mixen wie bei Hexen zwei Klassen 1:1 und haben dann beide auf gleicher Ebene. sondern dass es Juni.
Ja.
Jasmin ist kein Kratzbaum.
Das ist richtig.
Und wenn, dann nicht für dich. Sie erleben den ersten Auftritt meiner Katze im Podcast.
Ja.
Auch Bisexualität ist, ja, wir haben schon gesagt, das ist kein Kippschalter, das ist ein Spektrum.
Ja, wir leben halt einfach nicht in einer binären Welt und auch Bisexualität bedeutet halt nicht nur zwei Geschlechter und die sind die Penismenschen, die Vagina-Menschen.
Und ich stehe halb auf beides.
Ja, nee, das ist eben nein. Und auch sowas wie andere Labels dafür, auf mehr als ein Geschlecht zu stehen, sind halt auch genauso sinnvoll und wertvoll. Also wir schließen halt auch hier Pansexualität, was auch immer, nicht aus. Also wir haben es halt einfach beide unter Bier am wohlsten.
Und um in die gleiche Kerbe zu schlagen, auch Switches sind nur redensartlich Kippschalter. Es gibt Leute, die können das umswitchen. Oder die switchen um von devot auf dominant und zurück. Da kommt das Wort her. Aber in vielen Fällen stehen Personen, wenn sie als von oben spielen, nicht auf dasselbe, wie wenn sie von unten spielen. Also einfach haben unterschiedliche Interessen, je nachdem, ob sie dominant gerade sind oder submissiv oder masochistisch oder sadistisch. Oder was immer da noch bei ihnen mit reinspielt. Die Interessen können da variieren und ja, es ist halt auch nicht nur an, aus oder hin, her. Da spielen viele Dinge mit rein.
Ja, Tagesform und was nicht alles. Und
Partner. Es ist auch nicht unbedingt ein bewusstes Umschalten, sondern vielleicht was passiert, was man gar nicht so direkt beeinflussen kann, dass man einfach nach Tagesform, heute bin ich mehr da, morgen mehr da, morgens mehr dies, abends mehr das. Und auch die Energie, also Top- und Bottom-Energie, muss nicht gleich ausgebildet sein. Also es gibt Leute, die sind halt fast immer unten und an manchen Tagen aber haben sie Top-Energie und wollen von oben spielen.
Ja.
Also auch da gibt es alle Varianten.
Genau. Und hier würde ich auch noch sagen, dass Praktik nicht automatisch Identität bedeutet in diesem Fall.
Mhm.
Das heißt, nur weil ich auch schon mal Erfahrungen oben gemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich Switch wäre, sondern es bedeutet einfach, ich habe diese Erfahrung gemacht. Und ja, dadurch kann man Identität nicht bestimmen lassen.
Wo ist das? Ja, genauso wenig wird jemand, der bisexuell ist, aber in einer monogamen Beziehung ist, der wird dadurch nicht hetero oder gay, weil gerade nur diese Seite ausgelebt wird. Genauso wenig heißt es aber auch, dass diese Person dann zwingend irgendwann fremdgehen muss, um ihre Bisexualität auszuleben. Nein, es heißt einfach nur, dass diese Person nur eine Seite auslebt. Das macht sie nicht weniger bi, auch wenn man vielleicht nur eine einzige sexuelle Erfahrung überhaupt hatte. Und diese entsprechend vielleicht nur mit einem Geschlecht war oder mit jemandem, der sich keinem Geschlecht zuordnet, macht einen das eventuell weniger bi. Denn wenn man vielleicht die erste Person einfach heiratet und monogam ist und nur mit dieser Person eine sexuelle Beziehung hat, ist es trotzdem der Fall, dass das prinzipielle Interesse nicht auf dieses Geschlecht begrenzt war.
Ja, genau. Man ist genauso wie. Und nicht in derselben Weise. Also man lebt es, aber
man lebt es halt nicht aus, aber.
Genau, die Identität ist genauso echt und genauso wertvoll.
Genau.
Und ja, auch Transmenschen, die, oder jegliche queere Menschen, die noch im Closet sind, die nicht repräsentieren können, die halt vielleicht aus irgendwelchen Gründen anders aussehen, als es sein sollte, und die es nicht ausleben. Auch die sind genauso valide in ihrer Identität und genauso wertvoll. Es ist genauso echt. Also
ja, nur weil eine Transperson das zwar weiß, aber nicht lebt, nicht ausleben kann, ist sie trotzdem trans.
Genau. Man kann halt nicht ein universelles Outing verlangen. Kontext existiert weiterhin.
Ja. Ein Vorurteil, dem ich immer wieder begegnet bin, wenn man polyamor ist oder eine offene Beziehung lebt, auch wenn man akut keine weiteren Beziehungen führt, ändert das nichts daran, wie die Beziehung ist und dass man selber poly ist oder eben eine offene Beziehung führt. Mein Mann und ich hatten es jahrelang, dass wir keine weiteren Partner nebenbei hatten. Das ist halt nichts, wo die Leute die Klinke in die Hand geben oder so. Das ist halt, mal ist da jemand, mal nicht. Und dann wurden wir regelmäßig gefragt, ob wir da nicht eigentlich monogam sind. Und die Antwort ist nein. Denn nur weil es gerade niemand auslebt, ändert es nichts daran, dass wir so leben. Und
wie ihr seid.
Wer wir sind. Und wie unsere Beziehung ist.
Ja, und es gibt halt auch einfach kein Level Cap im realen Leben, ja. Wo denn irgendwie eine Begrenzung ist. Jetzt hast du aber zu viele Identitäten, da passt keiner mehr rein. Nee, du wirst jetzt aber halt auch schlechter, weil du mehrere Identitäten hast so, oder weil du mehr erlebt hast, bist
du nicht schlechter. Du kannst jetzt schlechter reden, weil du nicht nur Journalistin bist, sondern auch noch. Das passiert einfach nicht.
Ja, genau. Oder halt, dass das Switches irgendwie schlechtere Bottoms oder Tops wären, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben. Dann ist aber, das Devote ist ja aber halt nicht echt, weil du hast ja schon...
Du sagst ja, dass du zwischendurch dominant bist, dann kannst du ja nicht richtig devot sein. Das sind selbst Vorurteile, die man innerhalb der Szene findet.
Ja, genau. Wahrscheinlich nur innerhalb der Szene, weil...
Das weiß ich nicht. Möchte ich jetzt nicht als Vorurteil haben.
Ja, okay.
Aber ja, solche Vorurteile gibt es und das ist halt einfach Blödsinn.
Ja, oder halt sowas, man ist eine bessere Lesbe, die Goldstar-Lesbe, weil man noch nie Sex mit einem Mann hatte.
Mhm, total logisch.
Ja, also Identitäten können sich auch ändern und Leute können halt Sachen auch herausfinden über sich im Laufe ihres Lebens.
Und das macht nichts besser oder schlechter.
Nee, genau, es ist halt einfach ein Weg irgendwo hin und man verliert halt keine Level in Lesbe, nur weil man eine Vergangenheit hat. Es gibt ja auch nicht-binäre Geschlechter. Und auch da ist ein Multiclassing-Ansatz sinnvoll und möglich. Also man kann halt ein nicht-binäres Mädchen sein zum Beispiel.
Ja.
Und halt Elemente von weiblicher Repräsentation bei sich reinnehmen. Oder eben, wenn man fluide ist, halt zwischen verschiedenen Geschlechterrollen hin und her wechseln. Und das funktioniert auch, ist genauso valide und ist halt nur nicht binär und kein statischer Zustand.
Wobei man auch den Unterschied nicht vergessen darf zwischen Performance und Identität.
Ja, genau.
Also, spielt ein bisschen zusammen, aber ein schwieriges Thema, über das man wahrscheinlich noch ganz eigene Folgen machen könnten. Aber um es zumindest angesprochen zu haben, wie ein Femboy oder ein Butch Girl. Ich identifiziere mich als Frau, aber dadurch muss meine Repräsentation nicht mega feminin sein.
Nee, genau. Und du musst auch nicht die Pronomen benutzen, die Leute erwarten. Gerade wenn du nicht binär bist, hast du in manchen Sprachen auch gar nicht die Technologie, ein Pronomen zu haben, das exakt ausdrückt, wer du bist. Und manchmal hast du auch einfach keine Lust, den Cissen Grammatik zu erklären, damit sie von dir reden können. Das ist einfach eine Erschöpfung, eine emotionale Arbeit, die da auf einem liegt. Und deswegen, ein Mensch wird nicht weniger valide, weil er Alterspronomen hat, die halt in der Sprache etabliert sind.
Ja.
Oder auch allgemein, wenn du dich weiblich fühlst, aber mit er angesprochen und das Pronomen ist, das deiner Geschlechtsrepräsentation besser tut, dann bist du halt nicht weniger weiblich dadurch. Ist es zwar ziemlich offensichtlich für uns, aber Geschlechtsteile bestimmen halt auch nichts.
Die sind halt da.
Genau. Es gibt biologische Zuschreibungen da drauf. Aber es sind halt auch Zuschreibungen, das sind halt auch Kategorien, die geschaffen wurden. Und ja, einfach Geschlecht davon trennen und auch nicht hier, aber das biologische Geschlecht, ja, Bullshit. Das sind dann erstmal irgendwie Voraussetzungen, die da sind, aber es sagt über das Geschlecht nichts aus. Und ich glaube, es ist für Diskussionen einfach besser, sich davon zu trennen, zu versuchen, biologisches Geschlecht vom Sozialen strikt abzugrenzen.
Ja.
Und,
also es kann halt zusammenfallen, aber es muss halt nicht.
Ja, genau, es kann halt zusammenfallen, dass dein Geschlecht auf die Erwartungshaltung, die Geschlechtsteile haben, da sind, aber es gibt halt auch einfach...
Ich glaube nicht, dass deine Geschlechtsteile eine Erwartungshaltung haben.
Nee,
die deine Geschlechtsteile hervorrufen.
Die auf meine Geschlechtsteile projiziert werden von außen, das meine ich. Du hast recht. Und es gibt halt auch einfach Intersex-Menschen, die man gerne, weil sie weit hinten in der queeren Buchstabensuppe von LGBTQ...
Ja...
Ja, das I kommt von dem A.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, weit hinten stehen. Und auch das ist halt ein Fakt. Und der löst diese ganze biologische Debatte halt auch schon mal auf und ist aber halt auch was, wo die Welt mal wieder nicht binär ist.
Ja.
Und
es gibt einfach Personen, die eben nicht mit eindeutigen Geschlechtsteilen geboren werden, oder?
Mit eindeutig im Sinne der Kategorisierung.
Ja, genau.
Ja, es gibt halt einfach Varianten und eine große Welt da draußen und auch die können aber trotzdem ein binäres Geschlecht empfinden.
Ja.
Also, keine Kippschalter, gibt's einfach nicht.
Und wenn ihr euch welche wünscht in eurem Leben, ihr könnt es nicht damit anmachen.
Ja, auch da gibt's Dimmer. Also,
ja.
Auch da werdet ihr sie nicht überall finden. Es ist einfach so und einfach mal mit den Tatsachen klarkommen. BGH. Also ja, es gab halt vor kurzem ein Gerichtsurteil vom BGH über das Personenstandsgesetz, wo es ja um die Geschlechtlichkeit von nicht-binären Menschen geht, vor dem Gesetz, also den Geschlechtseintrag. Und dort wurde entschieden, dass divers nun im Rahmen des transsexuellen Gesetzes von 1981 verwendet werden soll.
Aha.
Ey, ja, um, ich glaube, sehr lesbisch von Twitter zu zitieren. Also sie haben eine sexuelle Minderheit erfunden, um sie dann zu diskriminieren. Nämlich die empfundene Intersexualität ist jetzt das Konstrukt, mit dem sie von einem binären auf einen Dreierschalter gehen wollen. Also mit dem 50-50 in der Mitte, oder? Divers als Geschlecht. Und divers ist halt einfach kein Geschlecht, es ist einfach ein Spektrum, das da existiert. Und vielleicht sind diese ganzen Geschlechtsenträge auch Blödsinn, aber
ich meine, Hürden. Also, es ist ja prinzipiell nicht verkehrt, dass es einen Geschlechtseintrag divers gibt. Wenn es Geschlechtseinträge geben soll und man jetzt den dritten nimmt für divers, das ist prinzipiell in Ordnung. Das Problem daran ist, wie man es definiert, weil es geht ja darum eigentlich, dass all das, was eben nicht in dieses Binäre reinpasst, etwas hat, wo sagen kann, ja, irgendwo da bin ich mit drin. Aber es ist kein... Man fühlt sich doch nicht divers zugeordnet.
Ja, und vor allen Dingen da eine Hürde und eine Beweislast aufzubauen und zu beweisen, dass man kein binäres Geschlecht hat. Und dann genug Leidensdruck darunter besteht, kein binäres Geschlecht zu haben, dass man exakt an diesem binären Geschlecht zwanghaft leben. Bah! Es ist in seinem altmodischen Bullshit und in seiner bürokratischen Transfeindlichkeit mal wieder ein großes Beispiel.
Ja, wir freuen uns sehr, wie ihr merkt.
Ja, dann du. Also, es wäre halt einfacher gewesen zu sagen, ja, sollen die alle zum Standesamt gehen und ihren Geschlechtseintrag ändern können, was soll's. Aber wir haben auch schon in der Namensfolge das TSG in größerer Länge und ähnlicher Aggression besprochen.
Ja.
Die Frustration baut sich halt nur auf über die Zeit. Das ist
ja, jedes Mal, man kann ja aber nur sagen, wenn die Entscheidungen sich nicht bessern, sondern weiterhin einfach lebensfern sind. Das ist ja das Problem. Es ist ja gar nicht ein, ich bin mit der Entscheidung unzufrieden, sondern es ist absolut, absolut ab von dem, was diese Leute erfahren.
Wie die Welt funktioniert.
Wie die Welt funktioniert. Es hat nichts damit zu tun, wie die Realität ist, sondern sie versuchen jetzt ein Konstrukt aufzubauen, das mit der Realität nichts zu tun hat und Leute sollen sich da rein kategorisieren lassen und sollen beweisen, dass sie dieser Kategorie angehören, die es nicht gibt.
Genau, dann noch 1.000 Euro dafür bezahlen, geprüft zu werden von Leuten, die keine Ahnung haben davon und dann irgendwie plötzlich darüber urteilen müssen, über eine Minderheit, die nicht existiert, ob man dazugehören darf.
Ja, also, was für, ja.
Aber halt hier mit lebensfremd und so, damit darf man nicht verwechseln, dass das irgendwie herzerfrischend naiv und das ist das erste Mal, dass sie von Transmenschen gehört haben. Das sind Bundesrichter, die können sich informieren. Es gibt wissenschaftliche Dienste und all das, die denen das alles auf den Tisch legen können, wenn sie es wollen. Zum einen und zum anderen, dass eben aktiv auch Politik gegen Transmenschen gemacht wird. Und da darf man halt zum Beispiel sowas wie Ungarn nicht außer Acht lassen, wo halt die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag zu ändern, komplett weggenommen wurde. Als eine der ersten Amtshandlungen nach der, sagen wir mal, Formalisierung der Diktatur.
Ja.
Und das halt eben, das findet in der EU statt. In Polen gibt es Pogromstimmungen gegen queere Menschen. In diesem Muster ist das halt nicht nur, ach, diese Richter haben halt keine Ahnung, sondern es ist auch eine...
Es kommt eine bedrohliche Stimmung näher.
Ja, genau. Es schlägt in die Kerbe im Sinne von, ja, wir sind nicht mehr pathologisiert, aber finden wir halt andere Wege der Diskriminierung.
Mhm.
Und oh, ja, also da...
Ich bin sehr froh, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich äußern kann, auf welche Weise ich queer bin. Aber ich möchte eigentlich auch, dass es so bleibt und dass jetzt keine großen Schritte in die falsche Richtung marschiert werden.
Ja, nicht noch mehr. Und ja, genau, es ist, die Pogromstimmung brauchen wir nicht.
Nee.
Und
deswegen erklärt sich vielleicht unsere etwas aggressive Grundstimmung, wenn wir über dieses Thema reden, warum uns das so mitnimmt.
Ja, wo wir schon in diesem ganzen Marginalisierungsbereich sind, würde ich gerne Intersektionalität erklären. Das ist ja so ein Kernbegriff, der oft verwendet wird. Und da geht es ja auch darum, dass mehrere Identitäten eben doch, wenn sie marginalisiert sind, Nachteile mit sich bringen können.
Ja.
Das Beispiel, wo das auch kommt, halt Intersection, Kreuzung, ist halt eins von Straßen. Sagen wir, du möchtest eine Straße überqueren. Und wenn du halt in keiner Weise diskriminiert bist, du musst nur in eine Richtung, rechts und links gucken, gehst drüber. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der 16 Tonnen aus Diskriminierung dich erwischt, der diese Straße entlang kommen kann. Sagen wir, du hast eine weitere Ebene der Diskriminierung. Sagen wir, du bist eine Frau. Zack, ist eine Kreuzung mit zwei Straßen. Du musst
vier Richtungen gucken.
Genau, du musst in vier Richtungen gucken, um aufzupassen. Und aus jeder Richtung könnte die Diskriminierung kommen. Dann bist du nochmal arm. Das kann auch passieren, wenn du ein Mann bist. Bist du arm. weitere Kreuzung, auf der du stehst.
Also weitere Straßen, die an diese Kreuzung enden.
Genau, genau. Und weitere, genau, ja, eine weitere Straße, nochmal zwei Richtungen mehr, die du gucken musst und die du aufpassen musst. Dann bist du eine Person of Color. Dann bist du queer. Und so weiter und so weiter. Du hast chronische Krankheiten. Und es kommen halt immer mehr Straßen hinzu. Du musst halt immer weiter umgucken. Und nicht nur ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Diskriminierung dich trifft, die Energie aufzupassen, dass sich Diskriminierung nicht trifft, nimmt halt gleichzeitig dir auch
Möglichkeiten weg.
Genau, genau. Du musst Energie aufwenden, die du sonst nicht aufwenden würdest. Weil du musst in jede Richtung gucken, ob da nicht der LKW gerade kommt, um dich zu erwischen.
Ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, aber es zeigt ganz gut einfach, ja, wie sich das vervielfältigt, je mehr man Minderheiten angehört oder je mehr Minderheiten man angehört, desto größer wird die Anstrengung, einfach nur dein Leben zu leben, einfach nur die Straße zu überqueren. Bisschen nicht im wortwörtlichen Sinne verstehen.
Ja.
Die Leute haben keine größeren Probleme, die Straße zu überqueren, außer sie haben körperliche Behinderungen. Aber ihren Alltag zu leben, es wird anstrengender. Ja. Wenn man auf mehr Dinge achten muss. Wenn man darauf achten muss, gut, klar, wenn man körperliche Einschränkungen hat, das ist sehr eindeutig, warum das Leben schwerer ist. Wenn du psychische Beeinträchtigungen hast, sehr eindeutig, warum das Leben kompliziert sein kann. Genauso ist es, wenn man andere Hautfarbe hat als die vorherrschende oder eine Frau ist oder offen queer ist. Es kommen einfach Beschwerlichkeiten hinzu.
Ja, genau. Und auch halt innerhalb der Queerszene zum Beispiel, ist es schwierig, sich zum Beispiel zu äußern, wenn man das Vokabular nicht hat.
Ja.
Weil es wird halt sehr viel in Fachsprache geredet, da nehmen wir uns auch nicht aus. Wir sind halt auch ein Podcast, der durchaus, also wir sprechen halt schon auf einem relativ groben Niveau, auch wenn wir hoffen, dass wir euch alles cool erklären, aber also wir sind kein Podcast in einfacher Sprache. Und jemand, der halt ein Problem hat, seine Queerness auszudrücken, in die richtigen Worte zu fassen, der hat auch Probleme, den Anschluss zu finden. Und in vielen Person of Color Kreisen kann Queerness dir halt wieder Schwierigkeiten machen.
Genauso kann man als queere Person of Color auf Rassismus in der Queerszene treffen.
Du kannst eben auch, wenn du arm bist, teilweise an Sachen nicht teilnehmen. Also
wenn die nächste Veranstaltung für deine Queer-Interessen, wo du Gleichgesinnte treffen könntest, sehr weit weg ist und du hast kein Geld, um dir die Fahrt zu leisten, dann bist du davon ausgeschlossen.
Ja, oder es findet abends statt und du bist eine alleinerziehende Person und hast Kinder, um die du dich kümmern musst und die kannst du nicht einfach zurücklassen, du hast kein Geld für einen Babysitter. Es gibt da halt sozusagen immer wieder Ungerechtigkeiten, die sich stapeln und die das Leben schwerer machen. Und es herrscht eben erst Gerechtigkeit, wenn alle sicher über dieselbe Straße gehen können.
Wenn dieselbe Tätigkeit für alle gleich sicher und gleich einfach ist.
Ja, oder zumindest halt die Benachteiligung raus ist. Das ist halt das Ziel von intersektionellem Feminismus auch. Es geht nicht nur darum, für Frauen Nachteile auszuräumen, sondern für alle Leute.
Ja.
Es muss darum gehen, es muss intersektionell sein, damit Gerechtigkeit herrscht. Ansonsten macht man halt irgendwie eine Klientelpolitik für irgendwen, aber das ist ja nicht das Ziel.
Ja, also unseres zumindest nicht und auch hoffentlich von vielen anderen.
Ja, das ist halt, wenn man hier von White Feminism spricht und so, wo es halt eben tatsächlich um, ja, wo Sachen bewusst außer Acht gelassen werden.
Das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte eigentlich sein, dass alle gemeinsam über Benachteiligung leben können.
Ja.
Und auf die Leute, die Einschränkungen haben, geachtet wird. Für die Möglichkeiten geschaffen werden.
Aber ja, jetzt, wo wir halt gerade so über Intersektionalität und WGH und Nachteile und Diskriminierung gesprochen haben, also mir zumindest tut es nicht leid, zu meinen Identitäten zu gehören. Also ich würde es nicht anders wollen.
Ja, nein. Bei mir ist da keinerlei, ich wünschte mir, ich wäre nicht so. Nein, das ist nicht so. Ich glaube, wenn es Leuten so geht, dann in erster Linie, weil sie starke Diskriminierung erleben. Dass sie sich einfach erst eigentlich die Diskriminierung wegwünschen, ist sich aber vielleicht in Wortwahl wünschen, dass sie sich wünschen, nicht so zu sein, wie sie sind.
Ja, genau. Und ja, natürlich, ich bin halt relativ spät durch gesellschaftliche Umstände und so weiter darauf gekommen, dass ich trans bin. Und war jetzt nicht so geil, eine Pubertät zu haben, wie ich meine ist. Aber andererseits war es halt doch irgendwie meine. Und ich möchte halt nicht cis sein, deswegen, weil ich bin halt auch die Person, die ich jetzt bin und bin ganz zufrieden damit, wie ich geworden bin, durch meine Erfahrungen. Und ja, es ist einfach nicht mein Ziel, cis zu sein. Es ist auch nicht mein Ziel, jetzt irgendwie straight zu sein. Das würde ich mich nicht wünschen, halt so.
Ja.
Wenn ich den Knopf drücken könnte und damit das passiert, würde ich es halt gerade nicht machen.
Ja, ich habe mit dem Ganzen auch immer so ein bisschen das Problem ist jetzt hochgegriffen. Wenn ich so aufzähle, ne, ich bin bi, ich bin poly, ich stehe auf BDSM, das klingt immer so mega krass. Nach einer unglaublichen Häufung in einer Person von super vielen Queerness-Faktoren, Sachen. Und ich denke mir dann immer so, bei mir das Multiclassing fühlt sich nicht an nach, ich habe hier so viele verschiedene krasse Sachen gegriffen, ich bin so die krasse Person. Es ist einfach nur ich. Es ist einfach das, was mich zu mir macht.
Ja, es greift dann auch wie schlüssig ineinander.
Ja, es ist, da sind keine Widersprüche, das ist kein, was aus dem Rahmen fällt oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt einfach, es sind einfach nur Aspekte von mir, die in ihrer Gesamtheit ausmachen, was für eine Person ich bin. Und nichts davon möchte ich müssen. Nichts davon ist in irgendeiner Weise störend für mich oder hätte das Gefühl, es würde mir besser gehen, wenn irgendwas davon nicht da wäre. Oder würde mein Leben einfach machen oder irgendwas. Es sind einfach nur, ja, Aspekte, die aus mir ein Individuum machen und nicht nur Charakterklassen, die man drauf steckt.
Ja, weil Menschen funktionieren halt doch nicht so. Und ja, das, ja, aber nee, tatsächlich halt, wenn ich mir sozusagen, wenn ich halt fantasiere, ist nicht mein Wunsch. Ich wünschte, ich wäre in einem weiblich zugeschriebenen Körper geboren, sondern eher, hätte ich es mal früher gewusst. Um früher Maßnahmen zu ergreifen.
Ja.
Das ist eher mein Wunschtraum. Kein erfüllbarer und deswegen ist ziemlich, dem ich zutiefst nachtraue, aber.
Ja. Aber wo wir bei Identitäten und Charakterbildung sind, als Rollenspieltipp kann man das Ganze vielleicht auch überlegen, dass wenn man einen marginalisierten Charakter spielt, das sollte halt auch nicht der Charakter sein. Also die Charakterklasse sollte nicht sein, schwul.
Das ist seine Persönlichkeit, genau.
Und zwar exakt, deine Persönlichkeit ist schwul.
Und eins von drei Klischees, das einem durch die Medien angeboten wird, wird dann da gespielt.
Genau. Das kann man vielleicht auch interessant machen, aber prinzipiell würde ich sagen, ist der Charakter eben interessanter, wenn es nur ein Teil des Gesamtcharakters ist.
Ja, es sollte immer noch was anderes mit passieren. Er hat ja eine narrative Funktion, außer schwul zu sein in der Runde in der Regel. Und er hat,
hoffentlich.
Ja, und er hat auch hoffentlich eine Persönlichkeit und er hat Fähigkeiten und all das.
Ja, und wenn ich mich als Beispiel nehme, keines von den Dingen ist eben die Identität von mir. Es sind auch nicht mal unbedingt, dass das die drei Sachen meine Identität ausmachen. Das ist einfach nur, es sind kleine Aspekte und meine Identität ist all das und noch ganz viel mehr. All das, was den Charakter ausmacht, was mich als Person ausmacht. Diese Dinge gehören dazu, ja. Aber die sind noch lange nicht abschließend. Wenn man Rollenspielcharaktere genauso behandelt, dann kommen da die interessantesten Charaktere und auch Nichtspielercharaktere raus.
Ja, und manche Marginalisierungen sind halt so marginalisiert, dass sie nicht mal Stereotypen haben in den Medien. Oder könntest du einen aromantischen Charakter benennen?
Nö.
Genau, nee. Könnte man ein Klischees nicht beschreiben.
Nee, wirklich nicht. Asexuell vielleicht noch?
Ja, so ein trauriger Nerd.
Nicht nur, wenn jetzt, also je nachdem, wie manche Sachen sich weiterentwickeln, gibt es, glaube ich, ein, zwei Serien, die asexuelle Charaktere als positive Charaktere drin haben. Aber da kann man sich nicht sicher sein, bis die Serie nicht zu Ende gedreht ist. Oder die zumindest auf dem Spektrum der Asexualität irgendwo sein könnten.
Ja.
Bei aromantisch wüsste ich jetzt niemanden.
Ja, genau. Zumindest nicht.
Sherlock Holmes vielleicht noch.
Ja, zumindest nicht genug, als dass es ein Klischee gäbe.
Ja.
Und ja, wenn ihr solche Identitäten verwenden wollt im Spiel, dann habt ihr auch gar kein Klischee darauf, auf das ihr zurückgreifen könnt. Und das ist einfach nur Aspekt der Persönlichkeit. Und
es schadet nicht alle.
Genau, behandelt alles so.
Genau. Einfach jede Marginalisierung, jedes Queerness, jedes was immer, so behandeln.
Genau, ansonsten würde ich auch noch sagen, halt in der Entwicklung Sorge zu tragen.
Mhm.
Wie Rollenspielcharakter Levels und sowas aufsteigen und sich entwickeln, vielleicht eine Klasse dazu bekommen. Waren halt auch nicht alle Leute immer dasselbe und alle Identitäten sind halt auch nicht immer statisch. Was aber halt nicht bedeutet, dass alles eine Phase ist.
Ja, oder weniger wert dadurch, dass es nur eine gewisse Zeit Identität ausmacht oder beeinflusst.
Ja, manchmal findet man halt auch was über sich heraus oder man findet bessere Worte, um sich auszudrücken. Und
manchmal verändert man sich auch einfach.
Genau, aber es ist halt eins der Klischees. Der Klischee auf das Klischee ist, dass Bisexualität eine Phase ist.
ja, ist eine ganz seltsame Phase, die irgendwie mein Leben lang besteht.
Ja, genau. Ich wollte es nicht unangesprochen lassen. Ja.
Es kann halt jede jede Zwischenstufe im Sinne von, was nicht binär ist, ist auch valide, hat auch Berechtigung und kann eine Zwischenstufe sein in einer Entwicklung. Es kann das Endergebnis sein. Egal in welcher Form es auftritt, es hat seine Berechtigung und sollte akzeptiert werden.
Ja, haben wir ein paar Spieltipps, wie man konkret queere Charakter als queer zeigen kann, ohne das zu ihrer Persönlichkeit zu machen, ohne dass es schreit, ich bin queer.
Ja, das ist halt immer sehr situativ abhängig. Ja. Klar, wenn man jetzt einen Charakter spielt, der in jedem Gasthaus jemanden anbaggert und die Person soll bi sein,
dann sollte man durchwechseln.
Dann wechselt man halt durch.
Genau, Polycharakter kann man halt auch mal mit unterschiedlichen Partnern innen zeigen.
Genau, aber wenn man halt Charaktere hat, die da gar nicht so offensiv sind, dann ist es vielleicht der Moment, wo einfach der Spielleiter fragt, hast du ein romantisches Interesse das für deinen Charakter? Möchtest du da was ausspielen? Möchtest du einen NSC haben, den du interessant findest? Das wäre der Moment zu sagen, ja, Geschlecht egal. Oder ja, bitte gleiches Geschlecht.
Ja.
Das sind einfach Dinge, die man dann ansprechen kann, aber die nicht unbedingt, die auch gar nicht unbedingt mehr vorkommen.
Ja, ansonsten halt sich mit Pronomen vorstellen lassen, ist immer okay. In der Fantasy-Welt, why not? Warum nicht Neopronomen? In The Forgotten Realms für D&D, um jetzt einfach zurückzukommen, gibt es halt Fae als Pronomen.
Nice.
Ja, Fae und Fair. Also, was... Mhm. Das ist doch ein cooles Fantasy-Ding, das einen direkten Bezug herstellt.
Ja.
Und das, warum nicht? Kann man mal verwenden. Für NSC oder sie, er oder they und was es nicht alles gibt. Man kann auch direkt cool trainieren, wie Neopronomen funktionieren. Und ist dann vorbereitet, sowas in seine Alltagssprache zu übernehmen, wenn man mal eine nicht-binäre Person kennenlernt, die welche braucht. Oder eine binäre Person, die trotzdem Neopronomen benutzt, weil wer sind wir, ihnen das vorzuschreiben? Und genau, ich denke, Alltagsartefakte sind auch eine Möglichkeit, wie man es einbauen kann. Jetzt zum Beispiel als Transperson kann man halt einfach Hormone irgendwo rumstehen haben. Oder ein Transmann hat einen Binder auf der Wäscheleine hängen.
Mhm.
Also man kann einfach durch die Beschreibung der Umgebung eine Queerness deutlich machen, zum Beispiel.
Oder wenn man jetzt durch die Beschreibung des Arsenals. Was steht auf deiner Ausrüstungsliste?
Wenn du halt ein Bein darauf schreibst, das zum Beispiel aus der Charakterschaffung vom Dating-Simulationsspiel Dream Daddy. Du drückst nicht irgendwie Knopf, mein Charakter ist trans oder so, aber du kannst in der Charaktererschaffung einen Charakter mit Binder anklicken. Das sieht man eventuell nicht, gar nicht, welche Kleidung du drüber genommen hast, aber die Entscheidung ist halt da, dass dein Charakter ein Binder trägt.
Ja.
Und ja, er präsentiert maskulin, weil es ist ein System, es ist ein Spiel über Dads, die Dads daten, aber also die Entscheidung kannst du nicht treffen, aber du kannst halt eine Entscheidung über die körperliche Voraussetzung treffen, ohne dich aber labeln zu müssen.
Ja.
Und das, so kann man das mit Ausrüstungslisten auch machen.
Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man seinen Charakter queer spielen möchte, ohne groß in Klischees zu greifen. Einfach mal kreativ werden. Sich solche Gedanken machen.
Ja, ja.
Was macht das für dein Leben aus, genau, dass du queer bist?
Ja, sich eventuell mit dem Alltag von Leuten, die tatsächlich zu dieser Gruppe gehören, beschäftigen und da Elemente aufgreifen, die einfach dazu gehören.
Und wenn ihr dafür Rückfragen habt, könnt ihr uns zu manchen Themen davon einfach ansprechen?
Von mir aus, ja. Wir haben dazu sicherlich einige Kanäle offen. Das wären natürlich Nerd ist die Hobby auf Twitter und Facebook, nerdistiehobby@gmail.com ist E-Mail-Adresse. Direktkommentare könnt ihr auf nerdistiehobby.de hinterlassen. Die sind dann direkt unter der Episode, brauchen ein paar Minuten, bis sie freigeschaltet werden, je nachdem, wann einer von uns das sieht. Ihr könnt auch natürlich, wenn auch weniger interaktiv, bei iTunes 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen und uns kommentieren. Das hilft uns weiter, damit andere Leute unseren Podcast hören und finden und gut finden können. Genauso hilft es uns weiter, wenn ihr über unseren Podcast redet und das anderen Leuten weiterempfiehlt, weil nur so finden wir mehr HörerInnen. Einfach drüber sprechen. Und wir tun das halt auch und geben halt immer gern Shoutouts an andere Podcasts. Weil es 2020 ist, ist, seitdem wir die Folge aufgenommen haben, einiges passiert. Unter anderem waren wir zu Gast beim Not Vanilla Podcast. Dort haben wir zum Anlass des Pride Months auch über Queerness und BDSM gesprochen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, weil wir es auch dort gesagt haben, Black Lives Matter, da stehen wir hinter. Wenn ihr
einen Podcast mit cooler POC-Perspektive haben wollt, hört euch doch die Kanakische Welle an. Können wir empfehlen. Und am 19.06., dem Freitag, steht die Besprechung eines neuen Gesetzesentwurfs im Bundestag an, wo es darum geht, das Transsexuellengesetz zu ersetzen. Wir sind da sehr für und vielleicht lässt sich ja sogar etwas machen. Schreibt dazu im Zweifel an eure Bundestagsabgeordneten, sprecht darüber. Mehr dazu erfahrt ihr auf Alle guten Dinge jetzt. Verlinken wir in den Shownotes.
Also ja, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht an Rollenspiel-Tipps oder Gedanken zu Multiclassing und Intersektionalität. Und sieh der Realität ins Auge. Du bist kein Kippschalter. Sei ein Spektrum. Und willkommen in deinem neuen Leben.